grimmige Grau. Kapitel 8. Ein grummliger Geselle. Der ganze Garten flüsterte aufgeregt, als Andi hindurchlief. Die Grashalme tuschelten miteinander, die Blumen steckten die Köpfe zusammen und die Bäume lehnten ihre Kronen aneinander. Immer wieder hörte sie kleine Satzfetzen. »Sie stellt sich dem Grau«, flüsterte jemand. »Sie wird es vertreiben«, jemand anderes.
Ein frecher, dicker Brombeerbusch hielt sich nicht mit Flüstern auf. »Viel Glück, Andi«, sagte er und winkte ihr mit seinen stachligen Armen zu. »Leider sind meine Beeren noch nicht reif, sonst hätte ich dir welche zur Stärkung angeboten.«
Andi winkte zurück und bedankte sich. Sie liebte seine Brombeeren. Dick und süß und saftig waren sie.
Magnus erwischte immer nur die sauren und schimpfte und spuckte dann.
Aber Andi hatte jedes Mal Glück. Insgeheim glaubte sie ja, dass der Brombeerbusch alle sauren Beeren mit Absicht an die anderen verteilte.
»Ich hebe dir die schönsten auf«,
rief ihr der Busch hinterher, als ob er ihre Gedanken gehört hätte. »Und ich werde jeden pieken, der sie dir stibitzen will.« Andi schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Die Tür, die aus dem hinteren Gartenteil herausführte, öffnete sich mit freundlichem Quietschen und die hohen Gräser, die in den Weg hineinragten, beugten sich respektvoll zur Seite, um Andi Platz zu machen. Die Kiessteinchen auf dem Weg hüpften ihr ganz aufgeregt um die Füße und formten verrückte Muster.
Die Wolken flogen über sie hinweg und machten ehrfurchtsvolle Mienen, was zusammen mit ihren pausbackigen Gesichtern irgendwie lustig aussah.
Und der Wind in den Blättern schien ihren Namen zu flüstern.
Andi, Andi, Andi.
Der goldene Nebel, der rechts und links an den Weg heranwogte, sah seltsam vorfreudig aus. Doch je näher sie dem Wald kam, desto stiller wurde alles. Die Steinchen rollten kaum noch umher, als wären sie müde geworden. Die Gräser schaukelten kraftlos im Wind und der Wind selbst veränderte sich. Er war kühl und roch nach modrigen Pfützen, in denen faulige Blätter und glitschige Zweige schwammen. Und er flüsterte keine Namen mehr. Er klagte ein langes und niedergeschlagenes
»Oh!«
Die Wolken versuchten diesem Wind zu entfliehen, aber falls er sie doch erwischte, verwischte er ihre freundlichen Pausbacken und wenn sie nicht aufpassten, lösten sie sich einfach auf. Dann vermischten sie sich mit dem Dunst, der traurig über den Baumkronen des Waldes schwebte.
»Wir sind bald da«, sagte Andi und spürte, dass Pinky auf ihrem Rücken zitterte.
Sie selbst begann sich zu fürchten, als sie in den Wald hineinblickte. Es war ein dunkler Weg, der fast wie ein Tunnel aussah. Kaum Licht fiel durch die Baumkronen und die Bäume schaukelten und wiegten sich mit ächzenden Stämmen, als würde ein böser Sturm an ihnen zerren.
»Oh weh«, klagten sie, »oh je, ach weh, oh weh.«
»Wie sollen wir Clarence hier nur jemals finden?« Links am Wegesrand befand sich der einsame Hügel, auf dem angeblich dieser seltsame Geselle lebte. Die paar einsamen Bäume, die sich auf dem Hügel versammelt hatten, sahen klein und mager aus. Sehnsuchtsvoll blickten sie in den dichten und dunklen Wald. Fast so, als wäre es dort schöner, als an diesem letzten Flecken, an den die Sonne noch hinkam und wo wenigstens noch ein paar Blumen leise miteinander flüsterten. Das Steinhaus auf dem Hügel sah ebenfalls klein und mager aus. Sie überlegte, wie wohl ein seltsamer Geselle aussehen mochte, der in so einem winzigen Häuschen hauste. Andi wurde langsamer. Pinky spürte das und begann neugierig mit dem Reißverschluss zu ratschen. »Was meinst du?« fragte sie ihn. »Wollen wir da mal hingehen?«
Pinky machte ein zweifelndes Filzstiftgesicht.
»Wir können auch gleich in den Wald gehen und...« Aus dem zweifelnden Gesicht wurde ein entsetztes Gesicht und Pinkys Reißverschlussmund ratschte hastig.
Dann erschien aus seiner Stirn ein Filzstiftmädchen mit einem Filzstiftrucksack, das auf eine Filzstiftsteinhütte zumarschierte.
»Einverstanden«, sagte Andi und lächelte.
Pinky lächelte zurück und sah erleichtert aus.
Als sie den Hügel erreicht hatten, trat Andi in den Schatten der dürren Bäume. Sie begannen ängstlich zu rascheln.
»Jemand kommt«, flüsterte einer von ihnen. »Oh nein«, antworteten alle übrigen.
»Sie wird ihn wecken«, raunte ein anderer Baum.
»Oh nein«,
bekam er zurück, und so ging es ständig fort, während Andi der Steinhütte immer näher kam.
»Sie ist auf einen meiner Äste getreten.«
»Oh nein«,
»sie hat meine Rinde berührt.«
»Oh nein«,
»sie hat mein Laub durcheinander gebracht.«
»Oh nein«,
»sie hat das Steinhaus erreicht.«
»Oh nein«,
»sie schaut in die Fenster hinein.«
»Oh nein«,
»gleich wird sie hineingehen.
Oh nein!«
Andi hob den Kopf. Allmählich begann sie die Geduld mit diesen Bäumen zu verlieren. Sie raschelten umher und kommentierten alles, als ob sie nicht wüssten, dass man sie hören konnte. So wie es manchmal die alten Damen im Ort taten, wenn sie den Kindern beim Spielen zusahen.
»Sie zertrampeln die ganzen schönen Gänseblümchen. Oh nein!«
»Jetzt guckt sie mir ins Gesicht«, beschwerte sich einer. »Oh nein«, antworteten die anderen.
Andi entfuhr ein genervtes Schnauben und sie klopfte an die Haustür, um dem Baumgejammer möglichst schnell zu entkommen.
»Sie hat in meine Blätter hineingeschnauft. Oh nein, ganz feucht und warm fühlt sich das an. Weigit, oh nein!«
Und jetzt klopft sie auch noch an die Tür.
»Hallo«, rief sie gegen das Baumgeraschel an. Pinky begann nervös auf ihrem Rücken herumzurutschen.
Niemand antwortete. Aber... war da nicht ein Astauge in der Holztür, das sie kurz angeblinzelt hatte? Und ein grummeliges Brummeln aus dem Inneren des Hauses? »Hallo«, fragte sie noch einmal, doch wenn da ein Astauge gewesen war, blieb es diesmal geschlossen und auch das Brummeln wiederholte sich nicht.
»Puh«, seufzte sie, »Pinky, jetzt müssen wir wohl unseren Mut zusammennehmen.«
Sie konnte spüren, wie sich die Riemen des Rucksacks fester um ihre Schultern spannten. Er ratschte entschlossen.
Vorsichtig drückte Andi gegen die Holztür.
Sie öffnete sich.
»Sie geht rein. Oh nein.«
In dem Haus sah es chaotisch aus. Die Schränke standen offen und überall lagen leere Säcke verteilt. Andi sah sich um. Hier im Allmöglichen war ja irgendwie alles lebendig. Also suchte sie nach Dingen, die sie anblickten oder Gesichter machten oder sonstige Sachen anstellten. Aber nichts rührte sich. Es sah aus wie ein ganz normales Steinhaus in der wachen Welt und nicht wie ein Haus im Allmöglichen, wo einen alles in ein Gespräch verwickeln konnte.
Ob auch da das grimmige Grau seine Finger im Spiel hatte?
Manche der Schranktüren bewegten sich sacht, aber Andi vermutete, dass das am Wind lag, der durch die Fenster hereinwehte. Es roch irgendwie süß hier drin. In der Ecke drängte sich Stroh zu einem Haufen zusammen. Es sah aus wie ein Schlafplatz. Auch dort lagen überall leere Säcke verteilt. Es knirschte leise, als Andi ein paar Schritte über den Steinboden ging und sie entdeckte, dass der ganze Boden mit weißem Sand bestreut war. Sie runzelte die Stirn und griff nach einem der Säcke. »Hey«, brummte der plötzlich und Andi quiekte vor Schreck auf. Auf einmal begannen auch die übrigen Säcke zu brummen und sich zu bewegen.
»Lass uns gefälligst in Ruhe schlafen, ja?« murrte einer und erntete zustimmendes Gebrumm von seinen Kameraden. »Wir sind leer«, grummelte ein anderer. »Wir haben unsere Arbeit getan«, ein dritter.
»Ist ja schon gut«, brummte Andi zurück und achtete darauf, auf keinen der Säcke zu treten, die auf dem Boden verteilt lagen. Gerade wollte sie umdrehen und die Hütte wieder verlassen, als sie durch ein Fenster etwas erspähte.
Andi traute ihren Augen nicht.
Da draußen war ein Einhorn.
Es lehnte an einem Baum und schnarchte.
»Sieh mal, Pinky«, sagte sie, schlüpfte aus den Riemen und hob den Rucksack vors Fenster. Pinky ratschte überrascht mit dem Reißverschlussmund. Sie überlegte und musste an die Worte von Elli Eichhörnchen denken. »Angeblich verlässt er sein Haus nur, um in der Wiese zu schlafen oder wenn er etwas zu futtern braucht. Ob er uns helfen wird?«
Pinky machte ein zweifelndes Gesicht.
»Nun, wir müssen es versuchen«, sagte Andi und kehrte dem Fenster den Rücken. »Immerhin ist das ein Einhorn. Einhörner sind nett.« Als sie ihre Hand vom Fensterbrett nahm, klebten an ihren Fingern ein paar Körnchen von diesem weißen Sand. Und kleben war das richtige Wort. Ganz pappig fühlte sich das an. Andi kam ein Verdacht, als sie das schnarchende Einhorn so betrachtete. Vorsichtig schleckte sie sich ein Körnchen vom Finger. Und tatsächlich, Zucker! Da hätte sie auch gleich drauf kommen können. Zucker war ja ein Grundnahrungsmittel für Einhörner. Jemand, der so viele Geschichten über diese zauberhaften Geschöpfe gelesen hatte wie Andi, sollte das eigentlich wissen. Sie kehrte dem Fenster den Rücken und betrachtete die Säcke auf dem Boden. Das waren bestimmt Zuckersäcke. Wenn man genau aufpasste, konnte man ein leises, tiefes, schlafendes Schnaufen hören. Und wenn man noch genauer aufpasste, konnte man sehen, dass sie bei jedem Schnaufer feinen Puderzuckerstaub in die Luft pusteten. Deswegen roch es hier auch so süß. Auf vorsichtigen Sohlen schlich Andi sich zur Tür und achtete abermals darauf, auf keinen der schlafenden Säcke zu treten. An der Tür angelangt, wurde sie plötzlich von einem Astauge angeblinzelt.
»Tu mir einen Gefallen«, flüsterte die Tür mit knorriger Stimme. »Was du auch machst, nenn ihn nicht Einhorn.« Andi runzelte die Stirn.
»Aber er ist doch ein Einhorn.« Die Tür gab ein leises Holztürseufzen von sich.
»Och, trotzdem mag er es nicht leiden, wenn man ihn so nennt.«
Andi wollte noch etwas darauf erwidern, aber dann fiel ihr auf, dass sie gerade genauso wie Tante Elisabeth klang. »Wieso soll ich dich nicht Andrea nennen? Du heißt doch Andrea.« Bis heute hatte Tante Elisabeth sie nicht ein einziges Mal Andi genannt. »Einverstanden«, flüsterte Andi also, worauf sich die Holztür mit erleichtertem Ächzen entspannte und sich für sie öffnete. Mit raschen Schritten ging Andi um das Haus herum, ignorierte die vielen Kommentare der Bäume und blieb schließlich vor dem schlafenden Geschöpf stehen. »Nenn ihn bloß nicht Einhorn!« »Sehr witzig! Wie sollte sie ihn denn sonst nennen?« »Das war ein Einhorn, wenn auch das zerfleddertste Exemplar, das Andi jemals gesehen hatte.« Es lehnte am Baum und streckte seine beiden Hinterhufe aus. Die Vorderhufe hatte es hinter dem Kopf verschränkt und ein dicker, grauer Bauch hing ihm bis zum Boden. Es schnarchte laut. Seine Pferdenase blähte sich, wenn es einschnaufte, und seine Pferdelippen flatterten, wenn es ausatmete. Eine staubig-pinke Mähne floss ihm über die Brust und ein fleckiges, gelbes Horn schabte bei jedem Schnarcher am Baumstamm entlang. Der Baum beklagte das jedes Mal mit einem jammervollen »Oh nein!«
»Entschuldigung«, sagte Andi vorsichtig zu dem Geschöpf. »Hallo?«
Aber das Nicht-Einhorn schnarchte einfach weiter.
»Bitte«, bat sie, »nun lauter. Ich brauche Hilfe.«
Das Schnarchen stockte kurz.
»Hallo«, drängte Andi,
und tatsächlich, das Schnarchen verstummte. Ein gelbes Auge öffnete sich und sah Andi an.
»Entschuldigung«, sagte sie noch einmal und war erleichtert. »Ich muss unbedingt jemanden im Wald der Wehklagen finden und weiß nicht.«
Das Auge schloss sich wieder und das Schnarchen begann von Neuem.
»Das ist doch nicht zu fassen«, murmelte Andi. »He«, rief sie, »he«.
Aber das Schnarchen, das jetzt eindeutig künstlich klang, wurde nur noch ein bisschen lauter.
Es endete sogar dann nicht, als sie einen Stock aufhob und den unhöflichen Klotz damit in den Bauch piekte. Mit ärgerlichem Seufzen ließ sie den Stock fallen.
»Seht nur, was sie mit meinem Stock gemacht hat! Oh nein, das war einmal ein Finger von mir! Oh nein!«
Pinky ratschte aufgeregt auf Andis Rücken.
Sie hob ihn zu sich und er öffnete seinen Reißverschluss. Andi betrachtete den Tascheninhalt.
Dann begann sie zu grinsen. »Eine wirklich gute Idee«, sagte sie zum Rucksack. Er ratschte glücklich. »Ach, Mist«, sagte sie dann extra laut. »Dabei habe ich extra Schokolade dabei.« Hatte das Schnarchen eben kurz aufgehört?
Sie setzte sich auf den Boden.
»Na, dann esse ich sie eben alleine.«
Genüsslich, langsam und mit möglichst viel Lärm packte sie die Tafel aus. Die Alufolie knisterte und diesmal war sie sich sicher, dass das Schnarchen ausgesetzt hatte. »Oh, lecker«, sagte sie, »mit lauter bunten Zuckerperlen darin. Die knistern so schön, wenn man sie zerbeißt.« Sie wedelte den Schokoduft in Richtung des Nicht-Einhorns und seine Pferdenase zuckte. Es knackte, als sie ein Stück von der Tafel abbrach. Dann biss sie hinein und seufzte genussvoll. Da begann der Magen von dem Nicht-Einhorn so heftig zu knurren, dass auf seinem dicken Bauch kleine Wellen zu sehen waren. Wie bei einem See, in den man ein Steinchen geworfen hatte.
»Sieh an«, sagte Andi mit vollem Mund und grinste, »du kannst gern ein Stückchen abhaben.«
Aber das Schnarchen begann wieder, schneller und lauter als zuvor. »Ach, jetzt komm schon«, schimpfte Andi. »Ich habe gesehen, dass du deinen Zuckervorrat leer gefuttert hast. Wenn du mir hilfst, bringe ich dich zu mir nach Hause.
Mama und Papa haben da eine ganze Truhe voll mit Süßigkeiten.
Der Magen knurrte wieder.
Die Pferdeschnauze schmatzte. Saure Schlangen zählte Andi an den Fingern auf, Karamellbonbons, gefüllte Pralinen und natürlich Schokolade in allen Variationen, die... Schließlich sprangen die Augen des Nicht-Einhorns endlich auf.
Es tat einen tiefen Seufzer.
Na schön, brummte es. Von wie viel Süßigkeiten sprechen wir hier? Von einer Menge Süßigkeiten, erwiderte Andi und schnitt damit kein bisschen auf. Mama und Papa waren schon seit Jahren auf Süßigkeiten-Diät und weil sie sich beim Einkaufen trotzdem nie beherrschen konnten, packten sie das alles in eine riesige Holztruhe auf dem Dachboden. Nur zu besonderen Anlässen durfte die geplündert werden. Magnus und Andi stibitzten manchmal etwas davon, aber eigentlich reichte es ihnen schon, die Kiste aufzumachen.
Wie schwer der Holzdeckel war und wie unermesslich der Schatz an Süßigkeiten darin. So mussten sich Piraten fühlen, wenn sie einen gewaltigen Fang gemacht hatten. Einmal hatte sich Magnus in die Truhe gelegt und da hatte er buchstäblich wie ein Piratenkapitän ausgesehen, der in seiner Beute badet.
Wirklich, sagte Andi und spürte, wie ihre Augen angesichts dieser Erinnerung zu leuchten begannen. Eine unfassbar riesige Monstermenge.
Das Nicht-Einhorn betrachtete sie genau und schien zu überlegen, ob es ihr glauben sollte.
Fast sah es so aus, als ob es die Augen wieder schließen wollte, aber dann begann sein Magen abermals zu knurren.
»Ja, ja, schon gut«, grummelte das Nicht-Einhorn und versuchte, auf die Beine zu kommen.
Andi beobachtete das und kämpfte gegen ein Schmunzeln. Vorsichtshalber legte sie sich eine Hand auf den Mund.
Das Nicht-Einhorn keuchte und stöhnte und biss die Zähne zusammen und scharrte mit den Hinterhufen und ein paar Mal sah es so aus, als ob es aufgeben wollte. Irgendwann jedoch hatte es sich auf die Beine gequält. Der Baum, an den es sich gelehnt hatte, schaukelte so sehr, dass ein paar seiner Blätter herabsegelten.
»Oh nein«, klagte er. »O je, o weh«, bedauerten ihn seine Freunde.
»Oh herrje, nun seid doch nicht immer solche Heulsusen«, schimpfte das Nicht-Einhorn.
Lauter Aststücke waren in seiner Mähne verheddert und an seinem Hintern war ein Abdruck von einem Wurzelstück hineingedrückt.
Er rieb sich den Hintern gedankenverloren am Stamm seines Schlafbaumes, aber der traute sich seinen Kummer nun nur noch leise herauszuklagen.
»O je«, flüsterte er, »ach weh, oh nein.«
Jetzt musste Andi sich wirklich auf die Lippen beißen, damit sie nicht doch zu lachen anfing.
»Können wir uns vielleicht beeilen«, brummte das Nicht-Einhorn, »ich bin müde und am Verhungern.«
Nun das mit dem Verhungern bezweifelte Andi stark. Sie betrachtete seinen gewaltigen Hängebauch. Bei jedem Schritt schaukelte er hin und her wie eine Hängematte mit einem dicken Kind darin.
»Ich bin übrigens Andi«, sagte sie.
»Ja, ja«, schnaubte das Nicht-Einhorn und trottete zu seiner Hütte.
»He«, rief sie ihm hinterher, »es ist eine Frage der Höflichkeit, dass man sich gegenseitig vorstellt.«
Aber das Nicht-Einhorn antwortete nicht, sondern stieß mit dem Horn die Tür zur Hütte auf und trabte hinein.
»Aua«, beschwerte sich die Tür, »kannst du nicht einmal deine Nase verwenden? Oder wenigstens einen Huf?«
Voller Mitleid betrachtete Andi all die Schrammen, die Tür schon hatte.
Auf Höflichkeiten solltest du lieber nicht hoffen, sagte die Tür und seufzte einen tiefen, knarrenden Holztürseufzer. Andi strich sanft über die geschundenen Stellen.
Nicht doch, die Tür kicherte. Ich bin schrecklich kitzlig.
Andi folgte dem Nicht-Einhorn. Sie gab nicht auf.
Sagst du mir jetzt bitte, wie du heißt?
Aber das Nicht-Einhorn dachte nicht daran. Mit seiner Nase wühlte es sich in einen der Zuckersäcke.
»Oh Mann«, beschwerte sich der, »was soll denn das?«
Dann nahm sich das Nicht-Einhorn den nächsten vor und den übernächsten und so weiter.
Als er sich vergewissert hatte, dass nirgends mehr etwas zu holen war, brummte die ganze Hütte von den Beschwerden der Zuckersäcke, die endlich in Ruhe gelassen werden wollten.
»Was für ein Gejammer«, murrte das Nicht-Einhorn. »Aber was will man auch sonst erwarten? Faule Säcke eben.«
Dann leckte er mit seiner großen rosa Zunge über den Hüttenboden, um dort die letzten Zuckerkrümel aufzusammeln.
»Bäh«, stöhnten die Zuckersäcke. »Das ist ja ekelhaft.«
»Na schön«, sagte Andi und schob trotzig ihre Unterlippe vor. »Dann gebe eben ich dir einen Namen.«
»Wenn du meinst«, nuschelte das Nicht-Einhorn, die Zunge noch immer am Boden.
Andi überlegte. Sowas konnte sie sonst doch ganz gut.
»Prachthorn«, rief sie.
Aber das Nicht-Einhorn schnaubte nur und wirbelte eine Wolke Puderzuckerstaub auf.
»Heldenhuf, Edelschweif«,
schnauben. Bei jedem Vorschlag ein bisschen mehr.
»Jetzt habe ich's«, jauchzte Andi.
Das Nicht-Einhorn schleckte derweilen sogar in die Ecken hinein, um dort ein paar süße Krümel zu erhaschen.
»Zuckerzunge!«
Andi verschränkte stolz die Arme. Aber die Puderzuckerwolke, die das Nicht-Einhorn daraufhin in die Luft schnaubte, war so gewaltig, dass Andi fast niesen musste.
Sie verlor die Geduld. »Weißt du was«, schimpfte sie, »ab jetzt nenne ich dich einfach Meckermähne.«
Das Nicht-Einhorn erstarrte. Alles wurde still.
Plötzlich war ein leises Pusten zu hören. »Meckermähne!« Einer der Zuckersäcke gluckste und die anderen wurden davon angesteckt. Sogar die Schranktüren begannen sacht zu klappern, ein zartes, helles Geräusch, das sich fast wie ein Kichern anhörte.
Nun, zumindest schnaubte das Nicht-Einhorn diesmal nicht. Würdevoll zog es die Zunge ein, hob den Kopf und stolzierte mit schaukelndem Bauch aus der Hütte hinaus.
Andi folgte ihm und sah, dass sogar die Tür ihr Astauge vergnügt zusammenkniff. »He, tut mir leid«, rief sie dem Nicht-Einhorn hinterher, und das meinte sie ernst. Ja, sie hatte die Geduld verloren, und ein bisschen war es schon auch selber schuld. Doch, dass sich die ganze Wohnung über es lustig machte, hatte es dann trotzdem nicht verdient.
»Ja, ja«, brummte das Nicht-Einhorn nur. Aber in seinen Augen blitzte es.
Gefiel ihm der Name etwa?
Lass mich raten, seufzte es. Du suchst nach Clarence. Andi klappte der Mund auf.
Woher?
Er war immerhin der einzige Dummkopf, der in den Wald hineingelaufen ist.
Weißt du wohin?
Na, zum Teich der Träume natürlich. Wohin denn sonst?
Und du führst mich dahin?
Wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Damit trottete es davon und sein Bauch schaukelte bei jedem Schritt.
Ich glaube, wir sollten ihm folgen, sagte Andi zu Pinky,
und Pinky ratschte zustimmend mit seinem Reißverschluss.